Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Sie hören eine Wiederholung vom 2. Februar 2019.
Es geht um Tiere heute im Wochenendjournal, und zwar um wildlebende Tiere in der Großstadt, Berlin. Habe ich mich auf die Suche begeben und habe jede Menge Wildtiere gefunden, also in diesem Falle gesehen, gerochen oder gehört. Viel Spaß beim Wochenendjournal Wildtiere in der Großstadt wünscht Ihnen jetzt Anja Nehls.
Great big furry back and furry hat. I think I'll call it a bear.
Unterwegs auf Großstadt-Safari im Berliner Tiergarten. Das ist ja einer der größten Parks in Berlin. 3 Kilometer lang, 1 Kilometer breit, so ungefähr. Und der heißt unter anderem deshalb Tiergarten, weil ich glaube im 16. Jahrhundert hier Tiere ausgesetzt wurden. Zum Jagen für die Kurfürsten von Brandenburg. Das ist natürlich lange, lange vorbei. Und jetzt bin ich unterwegs mit dem Wildtierexperten des Berliner Senats, Dirk Ehlert. Es ist noch relativ dunkel, es ist verdammt früh. Ich habe noch nichts gesehen.
Ich habe zumindest schon Krähen gesehen, die nämlich hier im Tiergarten schlafen. Nebelkrähen sind es. Und wir gehen natürlich auf Pirsch, auf Wildtierpirsch. Denn wer glaubt, dass im Tiergarten keine Wildtiere sind, der irrt. Und zwar ganz gewaltig. Und meine Blicke gehen natürlich gerade jetzt um diese Uhrzeit, wenn es dämmert, wenn es etwas hell wird, an die Uferränder. Denn hier leben im Tiergarten Biber. Die sind selber hierher gekommen. Die sind jetzt um diese Zeit auch aktiv. Man sieht meistens die Tiere im Wasser schwimmen, wenn überhaupt. Es ist natürlich schwierig, bei der Dunkelheit die Tiere entdecken zu können. Da hilft mir so ein Fernglas, was ich jetzt gerade mal hochhebe und hier versuche, am Rand die Ufer lang zu gehen. Man sieht wenig umgeknickte Bäume. Das ist typisch bei Bibern, denn sie bevorzugen kleine Äste, sind reine Vegetarier.
Dirk Ehlert ist passend ausgestattet, ja, mit Fernglas, mit Wanderschuhen und ein bisschen mit Tarnjacke.
Ja, und vor allem warm muss man angezogen sein um diese Jahreszeit. Es ist zwar in der Stadt ein bisschen wärmer als außerhalb, aber dennoch so kalt, dass man leicht friert, zumal man längere Zeit steht und beobachtet.
So, dann gucken wir mal weiter nach den Bibern.
Wir sind jetzt hier wirklich in Hörweite des S-Bahnhofs Tiergarten. Man kann um uns herum quasi auch die Geräusche des Stadtverkehrs wahrnehmen. Und geradezu gucken wir auf eine kleine Insel, unmittelbar am Wasser. Da ist eine große Pappel, ein Riesenbaum. Und unten sieht man so auf einen halben Meter Höhe ganz viel Weiß. Das ist nicht etwa Schimmel, das ist abgeschnittener Stamm vom Biber. Diesen großen Baum, die Pappel ist etwa so 60 Meter hoch und hat einen Stammumfang geschätzt so vom knappen Meter. Diesen Baum hat der Biber vor zu fressen. Und zwar nicht in Gänze, sondern der fängt natürlich unten an, schneidet den Baum drumherum. Der wird dann demnächst umfallen, vielleicht in 14 Tagen. Und dann wird er sich die Äste oben im Kronenbereich holen, die nämlich nicht mehr oben liegen, sondern dann im Wasser sind. Der schneidet auch ganz gezielt an dieser Stelle, nicht auf der anderen Seite, denn an dieser Stelle soll der Baum auch ins Wasser kippen. Das heißt, der Baum kippt dann ins Wasser und an die Zweige, an die Äste der Krone, an die will er ran. Und die schleppt er nachher im Winter auch, weil er winteraktiv ist. Der hält keinen Winterschlaf zum Bau und hat quasi vor seiner Küche so eine Art Vorratskammer. Und da schleppt er die Zweige hin und frisst sie nach und nach auf.
Das ist ja für einen gestandenen Waldarbeiter schon ein Problem zu berechnen, wohin der Baum dann tatsächlich kippt. Und der Biber kann es.
Der Biber muss es lernen. Also junge Biber, die können das nicht, die machen es falsch. Und dann haben sie erstmal schlechte Karten. Dann müssen sie die sehr mühsam vom Weg aus dann erstmal ins Wasser schieben. Der Stamm ist genau an der Stelle angeschnitten, wo auch nachher der Baum vermutlich ins Wasser fallen wird. Also das wird sicherlich ein erwachsener Biber gewesen sein, der diesen Schnitt hier anfing. Unerfahrene Biber wissen das nicht genau. Die müssen erstmal ausprobieren und vor allem gucken sie von den Eltern ab, wie die das machen.
Aber welcher Art der Baum ist es dem Biber egal oder hat er da schon Vorlieben?
Also er hat Vorlieben für Weichhölzer, die schnell zu durchschneiden sind, die auch süßlich schmecken. Aber wir haben inzwischen auch gemerkt, dass er eben manchmal auch an Nadelhölzer geht, dass er an Hartholz geht, auch an die Eiche ran, der geht sogar manchmal an Kiefern ran, was wir überhaupt nicht nachvollziehen können. Der Biber macht es trotzdem.
Da hat er ja auch noch Harz zwischen den Zähnen. Denn
deswegen macht das vermutlich auch. Das sind vor allem die anderthalbjährigen Männchen, die sich gerne dann mit dem Harz einreiben. Das muss scheinbar auch eine sehr wohltuende Wirkung auf die Weibchen haben.
Biberdeo.
Biberdeo, die sich damit eincremen. Zu bestimmten Jahreszeiten sehen wir es eben auch gehäuft. Sogar in einigen Ecken sind da Lebensbäume, die man sonst zu den Nachbarn pflanzt, um sie nicht zu sehen. Und der hat die zum Fressen gern.
Ich durfte jetzt auch mal durchs Fernglas gucken. Ich habe die auch gesehen. Die Knabberspuren vom Biber, aber den Biber selber, der schläft um die Zeit noch? Oder schon wieder?
Na, der geht jetzt gerade ins Bett. Also er wird wahrscheinlich jetzt noch entweder unterwegs sein oder aber schon in seinem Bau sein. Den gräbt er sich in die Böschungen rein. Die Eingänge sind stets unter Wasser. Der kennt die Stadt, der kennt die Menschen, der weiß, dass wir überall rumlaufen. Wenn der menschenscheu wäre, dann könnte er nicht in der Stadt leben.
Der hat sich sehr angepasst. Der Tiergarten liegt ja mitten in der Stadt, quasi zwischen Bahnhof Zoo und dem Brandenburger Tor. Man hört die S-Bahn auch immer noch im Hintergrund. Hier radeln schon die ersten Leute vorbei, die zur Arbeit fahren. Kinder sind unterwegs. Das heißt, hier ist schon ganz schön Betrieb, obwohl es noch so wahnsinnig früh ist. Es scheint den Biber alles überhaupt gar nicht zu stören. Und den gab es ja lange Zeit gar nicht. Das heißt, er hat sich jetzt mit den Menschen und mit der Stadt arrangiert. Ist aber nicht zu jedermanns Freude hier, oder?
Tatsächlich ist der Biber also erfreulicherweise wieder ein echter Berliner geworden. So seit 20 Jahren haben wir ihn und seit etwa 10 Jahren im Innenstadtbereich. Andere wiederum, wie zum Beispiel die Schlösser und Gärten, finden den Biber nicht ganz so toll, denn er frisst natürlich eben als Vegetarier auch Bäume und genau die will man natürlich erhalten. Das hat man ganz geschickt gelöst, das Problem, indem man um die Bäume, die erhalten bleiben sollen, Maschendrahtmäntel zieht. Dann geht der Biber nämlich nicht ran, die kann er nicht durchnagen und dann lässt er die Bäume in Ruhe und die Schlösser und Gärten sind dann zufrieden, dass bestimmte Bäume stehen bleiben können.
Aber der Biber möchte doch normalerweise auch aufstauen. Es gibt doch immer diese typischen Biberdämme. Nun gibt es ja hier keine fließenden Gewässer im Tiergarten, sondern nur so kleine Teiche und Tümpel.
Naja, der Biber staut überall da auf, wo es sehr schmal ist, weil es also Gräben unter 10 Meter Breite gibt. Und mal dann, wenn es starke Wasserstandsveränderungen gibt. Der staut natürlich erstmalig auch in diesem Jahr, weil wir wenig Wasser hatten und im Tiergarten einige Stellen so wenig Wasser führten, dass der Biber stauen musste. Denn er lebt vom Pflanzlichen und muss vom Wasser aus das Pflanzliche erreichen können. Deswegen staut er an.
Gut, aber der See liegt noch da, glatt wie ein Spiegel. Und ich gucke wirklich ganz genau, aber ich sehe jetzt keinen Biberkopf. Man sieht ja immer so ein bisschen so eine Art Wasserdreieck, was er hinter sich herzieht.
Ne? Genau, wenn er auf dem Wasser schwimmt, dann sieht man sehr schön so eine kleine Bugwelle. Da sieht man so einen breiten Kopf aus dem Wasser schauen, vielleicht noch ein Stück Rücken. Und manchmal, wenn er ruht auf dem Wasser, sieht man hinten den Schwanz. Das ist eine große, breite Kelle. Die nutzt er zum Steuern und zum Warnen. Das heißt also, wenn man ihm zu nahe kommt und wenn er seine Kumpels warnen will, dann ruft er nicht, sondern der knallt seine Kelle, seinen Schwanz auf die Wasseroberfläche und taucht dann ab. Das ist unheimlich laut und unter Wasser noch viel weiter zu hören und warnt die anderen aus der Familie vor gegebenenfalls eintreffenden Feinden.
So, dann überqueren wir jetzt die Hofjägerallee, die den Tiergarten ja durchschneidet, genauso wie die Straße des 17. Juni. Der ist ja so ein bisschen verteilt auf alle möglichen Seiten von richtig großen Durchgangsstraßen, was die Tiere aber nicht so wahnsinnig stört, außer sie wollen die Straße überqueren.
Ja klar, der Verkehr ist die größte Gefahr. Am 17. Juni wurden auch mehrere Biber bereits überfahren. Also uns ungefährlich ist es nicht und es ist eben sehr, sehr laut, wie man mitbekommt. Und dennoch sind hier Tiere. Unmittelbar neben uns ist ein Biber aktiv. Wir stehen unmittelbar an der Hofjägerallee.
Ja, ich sehe tatsächlich einen aufgeschütteten Haufen mit ganz vielen Ästen, mit Laub. Und das Wasser dahinter ist so ein bisschen angestaut. Und an der Seite fließt es jetzt ab. Also das ist der Biberbau.
Und hier ist vermutlich jedenfalls ein zusätzlicher Biber, der im Augenblick versucht, zwischen den beiden bestehenden Revieren sein eigenes Revier aufzubauen.
Biberkrieg.
Nachbarschaftsstreit.
Ah ja gut, das klingt besser, ja.
Und dafür braucht er Wasser, der braucht also Lebensraum und den will er sich schaffen. Jetzt hat er Stress einmal mit uns, weil wir diese Anstauung nicht wollen und mit den beiden Nachbarn, die Biber, die echten Biber, die nicht wollen, dass er dazwischen kommt. Und der lässt sich davon nicht abhalten. Wir haben das schon ein paar Mal beseitigt und versucht, ihn auch davon zu überzeugen, dass hier kein guter Wohnort ist. Aber reden Sie mal mit dem Biber.
Und das alles 2 Meter vom Gehweg, 3 Meter vom Radweg und 5 Meter von der Straße, die jetzt auch noch komplett zugestaut ist.
Das interessiert den Biber überhaupt nicht. Der hat hier seinen Lebensraum, den er unbedingt erobern möchte und davon lässt er sich kaum abbringen.
So,
So klingen Waschbären tatsächlich. Ich meine, dieses Gerät klingt ein bisschen metallischer als Waschbären, aber so als würde man gurgeln, so ein bisschen dieses Geräusch.
Wir rücken den Berliner Wildtieren jetzt wissenschaftlich auf den Pelz. Ich bin zu Gast bei Mitarbeitern des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung. Und zwar auf einem großen, riesigen Gelände der Berliner Wasserbetriebe im äußersten Südosten von Berlin in Johannisthal. Es geht um den Fuchs und es geht um den Waschbär. Das heißt, Sie beide betreuen zwei Projekte, das Fuchsprojekt und das Waschbärprojekt. Also Sophia Kimmich, erstmal das Fuchsprojekt. Worum geht es dabei?
Im Großen und Ganzen geht es darum, wie sich Füchse daran anpassen, dass sie jetzt in Städten leben. Das heißt, am Beispiel von Berlin schauen wir, was verändert sich denn im Fuchsleben durch das Leben in der Stadt? Wo bewegen die sich? Wie groß sind die Reviere? Was fressen die in der Stadt eigentlich so? So das ganze Spektrum eines Fuchslebens.
Und Caroline W. betreut das Waschbärenprojekt. Ist da die Fragestellung ein bisschen ähnlich? Das ist ja ein Einwanderer, der Waschbär eigentlich, ne?
Genau, der ist ursprünglich nicht hier aus der Gegend, sondern ursprünglich aus Nordamerika und ist so seit Anfang der 30er, aber in Deutschland. Und ja, tatsächlich geht es eigentlich genau um das Gleiche. Es geht um die Anpassungsleistung der Waschbären an die Stadt.
Das Gelände der Berliner Wasserbetriebe ist nicht nur riesengroß, sondern auch ziemlich vielfältig und so wie es mir scheint, auch relativ naturbelassen.
Ja, es ist ein super Rückzugsort, weil wir sind zwar sehr zentral in der Stadt immer noch, aber dadurch, dass es eingezäunt ist, kann man sich hier als Wildtier natürlich ganz gut verstecken vor den Menschen.
Und wenn man das Fuchsleben wissenschaftlich untersucht, heißt das, man fängt die Füchse und besendet die und kann dann nachverfolgen, wann die sich wohin bewegen?
Um diese Fragen zu beantworten, die wir haben, nach den Reviergrößen und ob die Tag oder Nacht aktiv sind, brauchen wir eben Bewegungsdaten der Tiere. Und so ein GPS-Tracker, der dem Tier umgehängt wird, ist eigentlich die am wenigsten invasive Methode, weil wir nicht beobachten oder verfolgen müssen, sondern das Tier wird einmal besendet, darf dann wieder seiner Wege gehen. Das heißt, wir können so ein bisschen schauen, verhalten sich die Tiere in verschiedenen Stadtstrukturen unterschiedlich. Jetzt müssen wir abbiegen. Man sieht auch hier ganz schön, das ist ein Fuchswechsel. Also man kann ja hier so eine Art kleinen Trampelpfad erkennen. Der hier führt genau zum Fuchsbau.
So, hier ist jetzt eine große Stelle mit ausgeworfenem Sand und man kann auch in die Erde gucken, so 1,5 Meter rein. Und ich glaube, der Durchmesser des Loches ist bestimmt 20, 30 Zentimeter, also deutlich größer, als es für einen Kaninchenbau zum Beispiel passen würde.
Ja, das stimmt. Also man sieht deutlich, dass das kein Kaninchenbau ist, sondern da was Größeres wohnt. Und in unserem Fall haben wir sogar Glück, weil wir Fußspuren haben, die direkt auf den Eingang zulaufen. Das heißt, selbst wenn man sich nicht sicher wäre, weil theoretisch könnte sowas auch ein Dachsbau sein, sieht man hier ganz gut, dass es sich um einen Fuchsbau handelt.
Und die sind auch ganz frisch, ne? Das hat ja gerade letzte Nacht geregnet, also das heißt, er muss heute da gewesen sein.
Doch, ja, würde ich auch sagen. Das kann sein, dass da heute Morgen noch mal einer vorbeigekommen ist. Die scheinen auch von verschiedenen Füchsen zu sein, weil wir haben ein bisschen größere und ein bisschen kleinere Abdrücke.
Hier ist ein Pfahl, so ein alter Betonpfahl, der in der Erde steckt und daran hängt eine Wildkamera. Die ist wahrscheinlich mit einem Bewegungsmelder ausgestattet,
genau,
oder?
Genau, die hat einen Bewegungsmelder und nimmt alles auf, was sich hier dran vorbei bewegt. Das heißt, wir haben ja auch viel Waschbär, Dachs und Marder und Co. drauf. Aber hängen tut sie dort, damit sie die Fuchsfamilie so ein bisschen im Auge behält. Gerade weil ja auch nur eins der Tiere einen Sender trägt, mich aber schon auch interessiert, geht es dem Tier gut, hat es einen Partner, gibt es dieses Jahr Nachwuchs. Ich habe richtig schöne Videos davon, wie die Fee auf dem Hügel steht und ihre Welpen säugt.
Was ist das? Ist das hier ein kleines Fuchswürstchen auf dem Weg?
Würde ich jetzt eher auf Marder oder so tippen, ja, von der Größe.
Oh, ist aber frisch. Ist quasi noch warm.
Ja, das möchte ich jetzt nicht testen.
Fuchskot ist größer und ist
und stinkt
spitzer
viel mehr.
Und stinkt, das stimmt.
Waschbär stinkt nicht so, definitiv nicht.
Generell sind Füchse eher müffelnde Zeitgenossen.
Dann laufen wir jetzt mal Richtung Waschbär.
So, jetzt können wir mal hier rein, weil das ist Waschbärland.
Jetzt schlagen wir uns hier tatsächlich wirklich ins Unterholz. Hier liegt auch eine ganze Menge so totes Holz, abgebrochene Äste, umgestürzte Bäume.
Dies hier ist übrigens schon mal eine von den Latrinen. Also hier auf dem Boden zieht sich's hoch, dann hier diese Baumhöhlen. Also normalerweise legen Waschbären Latrinen an, also so Gemeinschaftstoiletten und dann auch gerne an eher erhöhten Positionen. So.
Gemeinschaftstoiletten, das müssen Sie mir jetzt erklären.
Naja, das sind halt Toiletten, die eigentlich von allen Waschbären in einem Gebiet genutzt werden. Also hier auf diesem Gelände habe ich, ich weiß nicht, ich glaube 25 Latrinen insgesamt gefunden. Und das benutzen die wahrscheinlich so zur Kommunikation quasi, also um festzustellen, okay, wer ist denn hier eigentlich in dem Gebiet unterwegs und irgendwie, wer ist gerade paarungsbereit.
Wie besendet man denn die Waschbären? Muss man die betäuben dafür? Wie machen sie das?
Wir stellen Lebendfallen auf. Da wird einfach ein Köder reingetan. Und jede Falle ist mit einem sogenannten Trap-Transmitter ausgestattet, der, sobald die Klappe zufällt, mir eine SMS auf mein Telefon schickt. Und dann fahre ich hin und dann rufe ich eine Tierärztin dazu. Und wir wiegen das Tier, legen es dann für ungefähr eine Stunde in Narkose, vermessen das, nehmen einen Abstrich von der Mundschleimhaut, um die Genetik festzustellen. Und dann bekommt er einen Halsbandsender, um der gut angepasst wird, je nach Jahreszeit mit ein bisschen mehr Luft oder ein bisschen weniger Luft, weil Waschbären ihr Gewicht sehr stark verändern können. Also im Herbst fressen die sich dick, damit sie im Winter sich nicht so viel bewegen müssen. Und das wird alles berücksichtigt. Und die Sender haben ein kleines Lederstück dazwischen gesetzt, das mit der Zeit porös wird. Das heißt, der Sender fällt irgendwann von alleine wieder ab. Und dann werden Daten aufgezeichnet.
Und welche Erkenntnisse haben Sie in den etwas über 3 Jahren, die Sie das Projekt betreuen, denn jetzt schon gewonnen zum Thema Fuchs?
Wir sind noch dabei, die ganzen Daten, die wir erhoben haben, zu analysieren. Aber man kann natürlich schon sich so erste Sachen anschauen. Und dann sehen wir eben schon so Tendenzen wie, dass die Reviere in der Stadt ziemlich groß sind, obwohl das in der Literatur immer heißt, die sind in der Stadt sehr klein, weil so viel Nahrung vorhanden ist. Und dass auch die Tag-Nacht-Aktivität anders zu sein scheint, weil auch der Fuchs gilt als dämmerungsaktiv. Und in der Stadt haben wir wirklich Standorte, wenn die sehr gut geschützt sind vor Menschen, dann sind die Füchse dort auch tagaktiv.
Was sind denn die auffälligsten Erkenntnisse zum Thema Waschbär in der Stadt?
Was ich sehr spannend fand, war tatsächlich, Waschbären fressen Eibe. Also Eibe ist ja tatsächlich eigentlich giftig, wenn man die Kerne kaut. Und ich habe dann wirklich so Kothaufen gefunden, die einfach pink waren, weil da nur die Eibenfrüchte drin waren, aber die haben die Kerne im Ganzen geschluckt. Das heißt, Waschbären können wahrscheinlich tatsächlich einfach Eiben fressen. Indem sie die Kerne nicht kauen, gehen sie kein Risiko der Vergiftung ein. Und ansonsten ist es tatsächlich auffällig, wie unterschiedlich groß die Streifgebiete von Waschbären in der Stadt sind. Also es ist so hier im Johannistal, das Weibchen, das hatte so ungefähr 20 Hektar Streifgebiet. Und ich habe einen Rüden am Wannsee gefangen, der hatte 600. Also es ist Wahnsinn, wie unterschiedlich die sind.
Aber das ist jetzt nicht grundsätzlich so, dass es heißt, der Waschbär nimmt überhand.
Ja, doch, das hört man natürlich einfach die ganze Zeit und es ist auch so, die Population wird größer und sie breiten sich aus und die Frage ist halt, was will man als Überhand nehmen irgendwie definieren? Also ich würde tatsächlich sagen, sobald das Gebiet gut ist, können da mehrere Waschbären vorkommen und es gibt aber eine Obergrenze. Also es wird sich in jedem Bereich irgendwo ein Plateau bilden und dort werden nicht mehr Waschbären vorkommen. Also in den Städten gibt es natürlich sehr viele Rückzugsmöglichkeiten für Waschbären.
Auf Dachböden.
Auf Dachböden und da verstehe ich dann auch tatsächlich den Ärger von Menschen, die einen Waschbär auf dem Dachboden haben. Aber es ist halt, die finden hier sehr viel zu fressen. Also wenn wir unsere Nahrungsmittel nicht vernünftig irgendwie wegschließen, Mülltonnen irgendwie nicht sicher machen, Wildtiere gefüttert werden, dann kommt es halt zu extrem großen Populationsdichten.
Und Mensch und Fuchs können aber gut nebeneinander existieren. Das gibt keine Probleme.
Na, das kommt auch drauf an. Das ist auch sehr ambivalentes Verhältnis von Mensch und Fuchs. Das ist ja auch historisch schon sehr ambivalent. Er ist immer bewundert worden für sein Charisma und wurde ihm schon immer unterstellt, dass er schlau ist. Und schön finden ihn die meisten Menschen auch. Er ist eigentlich sehr beliebt, aber gleichzeitig war er lange Zeit Überträger der Tollwut. Die Menschen haben immer noch Angst vor dem Fuchsbandwurm. Er ist einfach ein potenzieller Krankheitsüberträger. Und auch der Fuchs kann verschiedene Schäden anrichten, wenn er zum Beispiel Gärten umgräbt, Bauten anlegt, wo er keinen anlegen soll. Das heißt, auch da ist es wie bei den meisten Wildtieren im die im städtischen Raum vorkommen. Es gibt immer Menschen, die das tolerieren und die sich sogar freuen, die Natur vor ihrer Haustür zu haben. Und es gibt Menschen, die Probleme damit haben, die sich eingeschränkt fühlen, die vielleicht Ängste haben. Und da hilft wahrscheinlich einfach nur möglichst viel Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit und mit den Menschen reden und versuchen zu verstehen, wo die Probleme liegen und eine möglichst friedliche Koexistenz erreichen zu können. Weil weggehen werden sie nicht mehr. Das ist was, was man als Mensch, glaube ich, akzeptieren muss. Und das gilt sowohl für den Fuchs als auch den Waschbär. Wir werden es nicht erreichen, dass diese Tiere einfach verschwinden. Die leben hier und die werden hier leben und wir müssen uns irgendwie damit arrangieren.
Willkommen zu unserer Nachtwanderung durch den, wie heißt denn dieser Wald hier?
Grunewald.
Grunewald, genau, prima.
So,
Und dann geht's auch schon los. Mit einem Dutzend Kinder und über einem Dutzend Erwachsener und mit Forstwirtin Susanne Schulz von der Waldschule Grunewald bin ich unterwegs auf den Spuren der Wildtiere in Berlin. Und weil wir so viele sind und entsprechend auch nicht so wirklich besonders leise, bin ich wirklich etwas, naja, misstrauisch und eigentlich auch ein bisschen skeptisch, ob wir hier wirklich etwas von wildlebenden Tieren mitbekommen werden. Und wir stiefeln in den Wald rein, es ist kurz nach fünf, es ist wirklich dunkel, es ist ziemlich kalt, das Laub raschelt unter unseren Füßen und den leichten Geruch nach Kartoffelsuppe, so ein würziger Geruch, den habe ich schon gemerkt, als ich direkt in den Grunewald reingelaufen bin.
Wildschwein.
Wildschwein.
Das riecht hier gerade überall.
Und das ist das Wildschwein?
Das ist das Wildschwein. Also es ist nicht nur ein Wildschwein. Ne, die sind ja, Mutter ist ja mit den Frischlingen von diesem Jahr und vom letzten Jahr unterwegs in der Rotte. Die sind dann schon mal 30 Stück. Und die hinterlassen natürlich, wenn die jetzt irgendwo gefressen haben oder irgendwo liegen. Da, und dann, wenn der Wind gut steht, dann kommen hier überall die Brisen.
Aber so ein bisschen vorsichtig sollte man schon sein.
Natürlich, das sind große, starke, schwere Tiere. Ne? Die Schweine haben hier so Rückzugsgebiete an der Sandgrube zum Beispiel. Da ist ein Zaun drumherum mit Einlasslöchern, aber für die Schweine. Und da sind schon Hunde rein und nicht wieder rausgekommen.
Hunde sind heute zum Glück keine dabei. Aber dass Wildschweine Menschen angegriffen haben, ist in Berlin durchaus schon vorgekommen. Wenn Wildschweine zum Beispiel ihren Nachwuchs verteidigen wollten und sich in die Enge getrieben fühlten. Vielleicht ist mir deshalb heute Riechen tatsächlich ein bisschen lieber als Sehen.
Wir werden die heute ganz oft riechen. Ich habe die schon eben da vorne gerochen. Ne? Also immer, wenn es so schön würzig riecht, dann sind das die Schweine. Hier riecht es gerade überall nach Schweinen. Und die sind halt jetzt gerade ganz aktiv, weil die noch ganz viel fressen, sich eine dicke Fettschicht anfressen. Und dadurch sind die einfach gerade viel unterwegs. Und die sind natürlich hier vermehrt nachts unterwegs, weil hier der Grunewald tagsüber voller Menschen ist. Ne? Und die ja Angst haben.
Der Grunewald ist ja quasi umgeben, ne? Von Siedlungen, von Lauben, von der Autobahn auch. Aber damit haben die überhaupt gar kein Problem, die Wildschweine. Die haben sich schon sehr gut an die Stadt angepasst.
Ja, ja,
ne?
Es gab schon mal welche auf dem Alexanderplatz. Und gerade hier so eine Gärten oder an den Siedlungskanten, da nehmen die natürlich lieber irgendwie so Mülltonnen und Essensreste, als jetzt hier schwierig sich was zu suchen. Ne? Bei uns gehen die hier auch vorne bis zum Parkplatz. Da ist alles umgebuddelt. Alles.
Und wonach buddeln die jetzt genau?
Ja, die buddeln vor allem jetzt gerade, die brauchen ganz viel Eiweiß nach den Larven. Ne, viele Insekten überwintern ja einfach im Larvenstadium. Und das fressen die gerade ganz doll, weil die das Eiweiß brauchen. Die fressen natürlich viel die Eicheln jetzt. Jetzt waren ja richtig schön viele Eicheln. Bucheckern waren jetzt hier dieses Jahr nicht so, aber die würden sie auch viel fressen. Wurzeln, die essen alles. Wenn sie beim Buddeln auf ein Mäusenest stoßen, fressen die auch die Mäusebabys. Ne, also alles. Egal welches Schulkind hier sein Schulbrot vergisst, ob vegetarisch, vegan, alles fressen die. Ne?
Mehrere tausend gibt es ja Wildschweine im Berliner Grunewald. Sogar ganz genau weiß das niemand. Vor 10 Jahren ungefähr waren es wohl mal mehr. Und dann wurden auch mehr Wildschweine zum Abschuss freigegeben. Das heißt, hier kommen regelmäßig Stadtjäger und jagen die Wildschweine auch. Wie wird denn hier in Berlin gejagt?
Also diese großen Drücktreibjagden, ne? Da gehen ganz viele Treiber und scheuchen das Wild quasi auf und dann sind halt die Jäger positioniert auf den Ansitzen und also treiben sich das quasi so zu.
Und das Fleisch wird dann über die Berliner Forstämter verkauft. Jetzt nähern wir uns der Sandgrube im Grunewald. Ein richtig großer Krater, unten Sand. Ehemals wurde hier Kies abgebaut. Inzwischen sind sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen ganz still geworden. Denn es liegt jetzt auf einmal ein wirklich intensiver Geruch nach Wildschwein in der Luft. Wirklich so ein bisschen nach Maggi-Würze. Und ich habe es auch schon ein bisschen rascheln gehört.
Oh, ja. Psst, seid mal ganz leise. Wir gehen mal langsam weiter.
Es hat was geraschelt.
Ich dachte, ich habe was zu grunzen hören. Ich sag gleich unten in der Grube noch mal was, wenn wir direkt an der Sandgrube sind.
Okay. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich da was gehört habe. Da scheinen die Wildschweine dann wohl genauso den Atem angehalten zu haben wie wir.
Wo wir eben oben Wildschweine gerochen hatten, ne, also da brauchten wir keine Angst haben, weil da zwischen uns und den Tieren ein Zaun war. Und dann ging es aber da gleich ganz steil runter und da liegen die oft in den Hängen, so unter dem Gestrüpp und unter den Wurzeln. Und da war wahrscheinlich, ziemlich wahrscheinlich wirklich eins oder zwei. Der Bereich dahin, diesem Naturschutzgebiet, das ist mit Absicht eingezäunt, dass die Wildschweine sich da zurückziehen könnten vor uns Menschen. Da sind richtig Löcher in den Zäunen gelassen, die nennen wir Wildschweintore. Das sind so eckige Durchschlupfe, wo die jetzt abends rauskommen können und sich dann morgen früh wieder hin zurückziehen können.
Ja, da scheinen wir jetzt um unsere leibhaftige Wildschweinbegegnung im nächtlichen Wald gerade noch mal drumherum gekommen zu sein. Und ich habe aber auch den Eindruck, dass der eine oder andere der Teilnehmer hier auch ganz froh darüber ist. Aber so ungewöhnlich wäre das nicht, in Berlin tatsächlich Wildschweine zu treffen. Und ich frage jetzt hier einfach mal rum, ist Ihnen das denn zum Beispiel eher unheimlich oder gehört das im Wald dazu?
Nein, das gehört dazu. Aber unheimlich ist es trotzdem. So große Sorgen mache ich mir auch nicht, solange sie keine Jungen dabei haben.
Ich bin an der Deutschlandhalle irgendwann mal spazieren gegangen und da kommt mir so ein kleines Wildschweinferkelchen entgegen. Das kommt auf mich zu, das legt sich vor mich und will gestreichelt werden. Und eine Minute später ist dann auch die alte Bache da, läuft zu mir hin, legt sich auf die Seite und will auch gestreichelt werden. Aber die waren ganz friedlich.
Wie finden Sie das, dass die Tiere doch immer weiter in die Stadt reinkommen und sich da auch mit den Menschen prima arrangieren offenbar?
Ich finde es nicht schlimm. Solange sie tatsächlich niemanden gefährden, gehört das ja mit dazu auch.
Aber immerhin scheinen die Wildschweine doch den einen oder anderen Baum zu gefährden. Wir halten vor einer Kiefer an, der im unteren Bereich komplett die Rinde fehlt. Dafür ist sie bedeckt mit einer weißlichen Schicht an der einen Seite und an der anderen Seite mit Harz, der aus der Rinde bis nach unten runterläuft. Das heißt, die Kiefer ist verletzt worden und das waren die Wildschweine?
Die reiben sich, die schubbern sich da dran, ne? Also, ne, die kratzen sich daran. Warum? Die suhlen sich im
Schlamm,
ne? Und die suhlen sich im Schlamm, dann haben die eine schöne Schlammkruste auf der Haut, wo dann die Insekten mit ihren Stech- und Saugapparaten nicht mehr durchkommen. Und der Schlamm ist eigentlich das, was sie anfängt zu jucken. Und da schubbern die sich an diesen Bäumen ab. Das nennt der Fachmann Malbaum. Also die markieren damit auch ihr Revier. Das ist ein Kiefernbaum. Das Harz ist das von der Kiefer hier. Weil das ist natürlich eine Verletzung für den Baum. Und der will das zumachen. Und lässt sein Harz raus, das Weiße schon, das Getrocknete. Und er schafft das nicht zuzumachen, weil die jeden Abend kommen und sich hier dran schubbern. Und wenn die das einmal komplett rummachen würden, machen sie an manchen Bäumen, dann sterben die ab.
Dafür kleben am Harz des Baumes jetzt immer noch ein paar Wildschweinborsten. Also kein leibhaftiges Schwein, aber dafür Borsten und der Geruch. Und für alle, denen das noch nicht reicht, hat Susanne Schulz jetzt noch eine kleine Überraschung auf dem Handy parat.
So, schön leise sein.
Wildschwein!
Wildschwein! Und das sind Wildschweine, sehr schön.
Auf der Zitadelle Spandau, einer uralten Burganlage im westlichen Außenbezirk in Berlin-Spandau. Eine der bedeutendsten Renaissance-Festungen Europas, aber erstmalig erwähnt schon vor über 1000 Jahren. Und dass das Ding hier verdammt alt ist, kann man auch sehen. Das ist alles uralter roter Backstein mit einem richtigen Wehrturm, dem Juliusturm. Und dazu gehört natürlich auch ein Gewölbe. Da gehen wir jetzt hin und ich bin gemeinsam unterwegs mit Jörg Harder.
im normalen Leben Polizist, aber heute Herr der Fledermäuse auf der Zitadelle Spandau. Und hier leben wirklich über 10.000 oder fast 10.000 Fledermäuse?
Na, die genaue Formulierung wäre wahrscheinlich, ca. 10.000 Fledermäuse haben ihren Lebensraum mit engem Bezug zur Zitadelle. Wie viele genau jeweils überwintern, kann man bei 4 Meter dicken Mauern und den tiefen Rissen und Fugen nicht aufs Individuum genau sagen. Wir gucken uns jetzt die Bastionen an und die Kurtinen, also die Verbindungsgänge zwischen den Bastionen. Und da können wir also genau die Lebensräume sehen, die wir jetzt quasi von den Tieren besiedelt haben.
Das ist ziemlich kalt hier drin. Immerhin nicht ganz so kalt wie draußen und immerhin windgeschützt. Es riecht ein bisschen feucht und es ist wirklich sehr still.
Wir sind jetzt schon im Winterschlaf. Es ist ja jetzt die letzten Nächte richtig kalt geworden. Und da haben die Tiere sich jetzt schon wirklich zurückgezogen und schlafen auch.
So, das heißt, wir schließen jetzt hier ein Eisentor auf und dahinter ist es dann auch wirklich dunkel. Das ist ein richtiger Gewölbegang. Unebene Pflastersteine am Boden, Backstein an den Wänden.
Das ist hier der sogenannte schwarze Gang unterhalb der Bastion König. Wir nehmen eine Taschenlampe mit, weil wir grundsätzlich hier kein dauerhaftes Licht haben wollen und uns nur im Taschenlampenlicht überhaupt orientieren können.
Jetzt leuchtet der Jörg-Hader schon in die erste Spalte.
Wenn man hier dieses Grau zwischen den Steinen mal anguckt, dann sieht man, dass das eigentlich Fell ist und dass es kein Stein ist, wird dadurch erkannt, dass da ein Ohr dran ist. Wir sehen also wirklich nur ein Stückchen Rückenfell und ein Stückchen vom Ohr und wissen damit, es ist eine Fledermaus. Ich würde jetzt auf eine Wasserfledermaus tippen, aber es ist nicht in jeder Spalte genau zu erkennen, was drin sitzt.
Das heißt, man sieht wirklich nur einen ganz kleinen Teil von der Fledermaus. Wenn die wach ist und man sie im Ganzen sieht, dann ist die wirklich sehr, sehr niedlich. Die hat relativ große Ohren, ganz kleine schwarze Knopfaugen. Manchmal kann man von vorne sogar ein bisschen die Zähne sehen, dann sieht die Fledermaus aus, als ob sie lächelt. Die wiegt je nach Art zwischen 5 und 50 Gramm, hat ein seidenweiches Fell, aber natürlich wollen wir sie jetzt hier nicht streicheln, weil sie ja sonst aufwachen könnte. Im Moment hängen sie eben so tief in ihren Fugen zwischen den Steinen, dass man das alles nicht sehen kann im Winter. Da muss man dann wieder auf den Sommer warten. Und wenn sie die so anleuchten, das stört die nicht?
Ich habe mir ja auf den Rücken geleuchtet. Wir wollen natürlich schon die Störung so gering wie möglich halten, am besten gar nicht stören. Aber gelegentliches Kontrollieren tolerieren die Tiere.
Da ist auch was drin, oder?
Da sieht man sogar 2 Ohren. Ne? Das ist hier schon deutlich besser zu sehen, dass da also eine Fledermaus drin sitzt. Schauen Sie, da ist der weiße Bauch. Dann sehe ich die Länge des Ohres. Das ist ein relativ kurzes, dunkles Ohr. Ich sehe auch noch einen Arm und damit ist ganz klar, das ist eine Wasserfledermaus.
Welche kommt am häufigsten vor?
Wir haben hier am häufigsten die Fransenfledermaus. Die hat ihren Namen von borstenartigen Fransen an der Schwanzflughaut. Dann käme die Wasserfledermaus. Die Wasserfledermaus hat ihren Namen von ihrem Jagdverhalten. Die fliegt also hier über die umgebenden Wasserflächen und fängt sich da auch mal die Insekten weg.
Die Zitadelle Spandau gilt ja als eins der bedeutendsten Winterquartiere für Fledermäuse überhaupt in Europa. Warum ausgerechnet hier? Warum in der Zitadelle und warum in Berlin?
Berlin ist schon immer die Hauptstadt der Fledermäuse gewesen. Wir liegen hier unmittelbar am Zusammenfluss von Spree und Havel. Die Tiere orientieren sich zum Teil bei ihren Wanderungen eben auch an Wasserläufen. Und wenn hier quasi vom Wasser umgeben, so ein optimaler Raum vom Mikroklima her geschaffen wird und das über Jahrhunderte existiert, dann ergibt sich natürlich über die Generation von Fledermäusen ein sehr, sehr bedeutendes Quartier.
Die sagen es weiter.
Die sagen das weiter. Jetzt muss man aber auch einfach mal zurückgehen. Erst mit der menschlichen Besiedlung, mit dem Schaffen von Eiskellern, Brauereikellern oder eben solchen Festungsbauten, hat der Mensch ja quasi die Fledermausquartiere oftmals geschaffen. Die Fledermaus ist ein Kulturfolger. Das gilt eben für die Winterquartiere, aber eben genauso für die Sommerquartiere auch. Ne? Die meisten Fledermausarten, die wir in Deutschland haben, sind als Kulturfolger tatsächlich in die Städte gezogen, leben in Fassadenspalten, leben in Dachböden und sind da natürlich immer an die menschliche Architektur angepasst. Und da droht auch wieder eine Gefahr, denn die menschliche Architektur verändert sich zurzeit relativ schnell. Wir wollen alle Wärmedämmung, wir wollen was für die Umwelt tun. Und da müssen wir die quasi mit der Architektur mitnehmen. Das heißt, wir müssen ihre Lebensbedürfnisse kennen, um den Fledermausbestand zu erhalten.
Jetzt schließt der Herr Hader die nächste Eisentür auf, die hier ja mit so ein bisschen Draht vergittert ist.
Die Verdrahtungen dienen dazu, die natürlichen Feinde abzuhalten. Wir haben ja hier auf der Zitadelle nicht nur die Fledermäuse leben, sondern auch zum Beispiel Marder, Waschbären. Wenn die Fledermäuse in den Fugen und Spalten im Mauerwerk sind, dann sind die natürlich völlig wehrlos und können dann leichte Nahrung werden. Was wir jetzt um diese Jahreszeit auch immer beachten müssen, ist, dass wir zum Beispiel kontrollieren, dass die Schießscharten auch zu sind. denn auch da kann der Fuchs durchkommen. Oder aber, was hier in dem Fall dann relevant ist, wir brauchen ja ein sehr konstantes Klima für den Winterschlaf. Und wenn plötzlich so eine Klappe aufgeht von der Schießscharte, dann kommt da die eisige Luft vom Winter rein und dann wird der Bereich stark ausgekühlt. Und das verändert das Mikroklima am Hangplatz und das würde die Tiere auf jeden Fall auch stören, würde das Quartier beeinträchtigen. Von den 24 verschiedenen Fledermausarten gibt es natürlich einzelne, die wirklich sehr, sehr stark bedroht sind. Bei anderen haben wir auch messbar Rückgänge. Und was noch viel interessanter ist, wir können einfach die Zahlen vergleichen, die vor 50 Jahren oder vor 80 Jahren gezählt worden sind. Und davon sind nur noch, sage ich mal, rudimentäre Bruchstücke im Bestand vorhanden.
Sind wir noch ein Stück weiter runtergestiegen hier in die Gewölbe. Das heißt, es wird schon noch ein bisschen kälter, ein bisschen feuchter, habe ich zumindest den Eindruck, und noch ein bisschen dunkler. Diesmal ist die Wand nicht aus Backstein, sondern so aus Bruchsteinen gemauert. Mögen die das lieber?
Die Tiere suchen ihre Fugen und Spalten und letztendlich ist das Steinmaterial hier in dem Bereich nicht das vorrangigste, weil die Ziegel natürlich schon den Vorteil haben, dass sie Feuchtigkeit länger halten und damit eine konstant höhere Feuchtigkeit am Schlafplatz ist.
Das brauchen die?
Die meisten Arten ja. Im Winterschlaf sind die Körperfunktionen der Fledermäuse natürlich ganz stark zurückgefahren. Der Winterschlaf dient ja eigentlich nur dazu, die nahrungsarme Zeit zu überbrücken. Alle unsere einheimischen Fledermäuse sind ja ausschließlich Insektenfresser und die Mücken fliegen nun mal nicht über Schnee. Also von daher gibt es im Winter nichts zu fressen. Und wenn so ein Jagdflug mehr Energie verbraucht, als durch Nahrungsbeute jetzt quasi wieder reinkommt an Energie, dann wäre das ineffizient. Das macht eine anständige Fledermaus nicht.
Jetzt geht es eine Holztreppe wieder nach oben. Und wir haben das nächste Loch in der Wand jetzt hier direkt gegenüber der Holztreppe. So, die hängt da kopfüber mit den Füßen an der Mauer. Wir arbeiten uns jetzt hier von Gewölbe zu Gewölbe, von Gang zu Gang. Es ist stockdunkel, wir haben jetzt aber auch noch keine Flattern sehen. Das heißt, wenn die ihre Schlafplätze einnehmen, dann orientieren sie sich mit ihrem berühmten Ortungssystem.
Ja, die können ungefähr so gut gucken wie wir, aber was sehen wir im Stockduster? Eigentlich nichts. Also von daher ist das Echo-Ortungssystem, diese Ultraschallrufe, die die Tiere aussenden, die dann als Echo zurückkommen, die bilden halt das Bild der Umgebung. Es ist viel genauer als das, was wir mit den Augen jemals leisten können. Die können also tatsächlich, wenn die irgendwo mit hoher Geschwindigkeit, ich sag mal 50 km/h einer Mücke hinterherjagen, können die eben auch so ein kleinstes bewegtes Objekt noch orten und können das Ziel sicher greifen.
Wir sind jetzt in einem ebenerdigen Gewölbekeller, der nicht ganz so dunkel ist. Der hat nämlich ein winziges, offenes Fensterchen und wenn ich da rausgucke, sehe ich die Havel. Das heißt, das ist das Einflugloch für Wasserfledermäuse?
Hier ist tatsächlich eine der Haupteinflugsrichtungen, das ist richtig. Hier, schauen Sie mal, welche Kotmengen hier liegen.
Kleine, braune Köttelchen.
Ich würde eher schwarz sagen und was man vielleicht auch sieht, es glitzert. Und das liegt einfach an der Nahrung der Fledermäuse. Also die sind ja Insektenfresser und die Insekten haben ja einen harten Chitinpanzer. Der ist nicht verwertbar für die Fledermaus und wird im Prinzip zermahlen und dann so wieder ausgeschieden. Fledermauskot erkennt man, wenn man ihn entsprechend zwischen Daumen und Zeigefinger zerreibt, dass einfach nur ein silbrig glänzendes Pulver runterrieselt und die Finger sauber bleiben. Bei einer Maus hätte es geschmiert.
Thank you.
Ich bin immer noch auf Großstadt-Safari im Berliner Tiergarten gemeinsam mit Dirk Ehlert. Das ist der Wildtierexperte des Berliner Senats. Am frühen Morgen, beziehungsweise inzwischen ist der Morgen schon nicht mehr ganz so früh. Und wir waren ja eben schon auf den Spuren der Biber unterwegs. Inzwischen ist es schon fast hell. Steigen jetzt unsere Chancen, Tiere zu sehen, oder sinken sie eigentlich eher?
Sie sinken eher. Tatsächlich ist die Dämmerung die aktive Phase, wo man auch die größte Chance hat, die Tiere zu sehen. Jetzt werden dafür Tiere aktiv, die nachts geschlafen haben, vor allem Vögel. Greifvögel, Singvögel werden jetzt aktiv, die ersten Ehrenzeisige flogen rüber, Kleiber, Buchfinken, auch viele Meisen sind hier im Winter und hier ist ein Mäusebussard. Hier fliegt gerade Mäusebussard auf.
Tatsächlich.
Auch einer von zwei Mäusebussardpaaren, der ist ganz dicht um uns rum, fliegt um uns rum. Der Kleiber warnt gerade vor dem Mäusebussard, ist nämlich ein Revierfeind. Und der Mäusebussard, der brütet sogar im Tiergarten, ganz witzig. Der hat also große Nester gebaut, zwei Brutpaare gibt es und man meint immer, dass im Tiergarten gar kein Platz für so eine großen Vögel ist. Doch, die sind ja Mäusefresser und die holen sich die Mäuse von der Wiese. Allerdings zu Zeiten, wenn wir nicht da sind, also ganz früh morgens oder aber spät abends, am Tage, wenn der Tiergarten dicht besiedelt ist von Menschen, hält sich der Mäusebussard entweder beim Bundespräsidenten auf oder bei der Kanzlerin im Garten, denn da ist nämlich am Tage Ruhe.
Das grenzt ja unmittelbar an den Tiergarten und da ist ja ein großer Zaun drum.
Da ist ein großer Zaun drumherum und da hat er im Prinzip verschiedene Möglichkeiten, den Tag zu verbringen. Und wir stehen hier unmittelbar auch wieder am Ufer und uns gegenüber sitzt noch etwas verschlafen der Graureiher, so ein grauer Vogel mit so einem langen Schnabel.
Dirk Ehlert hebt wieder das Fernglas an die Augen.
Ja, und der hat schon sein Frühstück gerade geschlungen. Der hat schon Erfolg gehabt. Der sitzt auf so einem Ast mitten auf dem Wasser.
Also auf so einer kleinen Insel, ne?
Auf so einer kleinen Insel. Das Wasser spiegelt sich und der hat gerade einen Barsch gezogen und hat ihn gerade verschlungen im Ganzen.
Und Sie konnten sehen, dass das ein Barsch ist?
Ja, durchs Fernglas aber auch nur. Man sieht dann irgendwie die Rückenflossen und die Schwarz-Weiß-Bänderung. Das ist mal sehr charakteristisch für den Barsch. Übrigens auch ein Vogel, den es vor 80 Jahren noch gar nicht gab, der also neu in der Stadt ist und ein guter Fischfresser, Lurche, Krebse, alles mögliche frisst er. Übrigens die amerikanischen Sumpfkrebse, die nimmt der Graureiher auch, denn die haben wir neuerdings ja auch reichlich im Tiergarten.
Die gehen wir uns jetzt mal angucken. Die sind wirklich im Sommer zu Dutzenden hier über die Wege gekrabbelt. Zur großen Freude der Berliner, die sich dann immer da so ein bisschen vorgegruselt haben, ob der nicht dann vielleicht doch mal zwicken könnte.
Ja, es war also ein tolles Ding mit den amerikanischen Sumpfkrebs, denn wir haben 2015/16 das erste Mal von ihm erfahren. Haben denn die biologische Schädlingsbekämpfer eingesetzt, nämlich Aale. Die haben wir hier im Tiergarten und in den Gewässern eingesetzt und die sollten eigentlich den Bestand reduzieren. Haben sie auch, aber es gibt so viele amerikanische Sumpfkrebse, dass die Aale es nicht geschafft haben. 2018 haben wir im Tiergarten rund 20.000 amerikanische Sumpfkrebse gefangen. Gigantisch viel. Die kommen nicht von alleine vom Mississippi hierher. Die sind hier durch Menschen hergebracht worden. Die haben sich hier verbreiten können, die Krebse. Die fühlen sich hier heimisch.
Und weil die Aale das tatsächlich nicht mehr schaffen, setzt man jetzt professionelle Fischer ein. Die holen die da raus und man kann die dann tatsächlich in der Markthalle in Kreuzberg kaufen und auch essen.
Wir haben einen Berufsfischer, der diesen Fang für uns übernommen hat. Mit Reusen fängt er die Tiere hier raus und im nächsten Jahr wird auch dieser Fang fortgesetzt und fortgeführt. Und es sind viel mehr amerikanische Sumpfkrebse, als wir zum Anfang vermuteten.
Dann gehen wir jetzt mal weiter dorthin, wo die amerikanischen Sumpfkrebse dann wirklich zu Dutzenden leben. Was machen die eigentlich im Winter? Schlafen die? Also die können ja auch nur hier bleiben, weil die Winter vergleichsweise milde geworden sind, ne? Also der Klimawandel ist denen schon sehr zuträglich?
Absolut. Also wenn wir kalte, trockene Winter hätten mit dicken Eisschichten, dann gäbe es vermutlich nicht ganz so viel amerikanische Sumpfkrebse. Hier sind wir jetzt an der Stelle unmittelbar an der spanischen Botschaft übrigens, wo besonders viele amerikanische Sumpfkrebse gefangen werden. Das liegt daran, dass die Strömung hier in diesem schmalen Fließ sehr hoch ist. Es geht von der Spree in den Kanal rein. Jetzt im Winter sieht man davon nicht allzu viel. Man sieht jetzt im Winter auch keine amerikanischen Sumpfkrebse. Das liegt daran, dass die sich im Winter verstecken bei Temperaturen unter 10 Grad. Wassertemperatur sind die eher starr und haben sich in diese Höhlen oder in die einzelnen Verstecke verkrochen, überdauern die für sie ungünstige Zeit und werden dann spätestens im April wieder aktiv.
Aber eine Eisschicht drauf stört jetzt auch nicht?
Stört sie auch nicht, weil das Wasser immer noch so warm ist, trotz minus 10 Grad wie im vergangenen Winter, dass die Tiere überleben können.
Hatten denn die Tiere im Tiergarten hier ein großes Problem mit diesem wahnsinnig trockenen, sehr, sehr heißen, langen Sommer?
Die Tiere hatten im Tiergarten wenig Probleme, denn es gibt immer noch genug Wasserflächen, in denen sie sich zurückziehen können, wo sie saufen können, wo sie baden können. Die Bäume und Sträucher, die haben eher ein zusätzliches Problem. Da ist der Tiergarten auch nicht besonders betroffen, denn wer den Tiergarten kennt, weiß, dass mit sehr großem Aufwand der Tiergarten auch gewässert wird.
Also ist das hier doch eher ein Paradies dann gewesen?
Also ein städtisches Paradies auf alle Fälle.
So, inzwischen sind wir schon so ein bisschen im hinteren Bereich des großen Tiergartens, vorbei am Café am Neuen See. Jetzt kommen uns ja auch hier immer mehr Jogger entgegen.
Ja, jetzt gleich kommt die Sonne raus, man merkt, es ist jetzt sehr hell. Ich bin mir sicher, dass wir gleich Kaninchen sehen werden, vielleicht auch noch der Fuchs, denn der Fuchs ist auch noch morgen aktiv. Wir haben zwei Fuchsfamilien im Tiergarten.
Da, zwei Kaninchen über dem Weg.
Ha, genau. Sehr schön.
Die bleiben auch genau sitzen vor uns. Sie haben gar keine Angst. Jetzt hoppeln sie auf uns zu.
Das sind erwachsene Tiere, die suchen nachts, übrigens auch am Tage, nach Nahrung. Die haben allerdings Feinde. Einmal sind es die Hunde, die sie hier jagen. Und es gibt tatsächlich Habichte, also Greifvögel, die hier leben im Park. Die werden jetzt auch in den nächsten Minuten aktiv. Und die auch einen gesunden Appetit auf Kaninchen haben. Allerdings nicht die, die sind schon zu groß. Eher Jungkaninchen. Jetzt hoppelt er nach links rüber. Es sind keine Feldhasen, sind Kaninchen. Da sieht man jetzt die Kaninchen auch langspringen. Und dahinter sieht man auch ganz deutlich den Bodenauswurf von verschiedenen Stellen.
Da kommt noch einer.
Ja. Eine ganze Familie vermutlich, die hierhinter wohnt, die dann unterirdisch ihre Gänge auch ausbaut und jetzt damit beschäftigt ist, sich zu vermehren und eben auch die Jungen kurz zu halten.
Hier kommen uns jetzt überhaupt auch eine ganze Menge Spaziergänger entgegen, die morgens ihre Hunderunde machen. Zum Teil mit den blinkenden Hundehalsbändern und zum Teil mit Hunden, die hier auch, naja, wahrscheinlich nicht ganz legal ohne Leine laufen. Stören die denn die Tiere nicht eigentlich? Also die rennen ja hier wirklich überall hin, auch in die Büsche, stöbern die auf.
Das ist und bleibt ein großes Problem. Andererseits müssen die Tiere eben auch damit klarkommen und zurechtkommen. Und ganz recht gesagt, das größte Problem für die Wildtiere in der Stadt sind nicht die Menschen, sondern sind häufig dann eher die Hunde. Und der Verkehr.
So, jetzt laufen wir wieder rein in den Tiergarten. Das heißt, der Autolärm wird ein bisschen leiser. Der Elert guckt nach oben. Ich sehe nichts.
Ich habe gerade ein Habicht gehört, ein Habichtweibchen. Ich weiß aber nicht genau, wo sie ist. Ich habe sie nur erst mal gehört. So ein hohes, lautes Jecken. Auch eine Vogelart, den wir seit 30 Jahren in der Stadt haben, mit über 100 Brutpaaren. Und wir sind besonders stolz auf die Berliner Habichte. Wir sind nämlich die Stadt mit den meisten Habichten in Deutschland. Und das finde ich ganz spannend, Habichte haben einen unglaublichen Appetit auf Tauben. Alle Habichte zusammen in Berlin fressen vermutlich so zwischen 10.000 und 15.000 Tauben im Jahr. Mal gucken, ich nehme jetzt hier das Revier des Habichts. Die Habichte brüten hier seit vielen Jahren, haben ein riesen Nest. Der hat so ein Nest von etwa 1,5-2 Meter Größe. Und dennoch stehen wir so etwa 60 Meter von dem Nest entfernt.
Das ist jetzt mein Suchrätsel, ja?
Genau.
Okay.
Kalt, ganz kalt, ganz kalt. Wärmer, wärmer. Oh, jetzt wird es heiß, jetzt wird es richtig heiß. Da, ganz oben in der Baumkrone von der Buche. Da ist es ganz heiß. Der hat genau in diese Astgabel der Baumkrone im oberen Bereich
ja, gebaut. Ja, ich sehe es. Das ist ja riesengroß. Das sieht ja fast aus wie ein Storchennest.
Das ist doch ein altes Nest, was er immer wieder nutzt jedes Jahr. Und da werden die Jungen großgezogen. Jetzt um diese Jahreszeit sind die Jungen längst Flügel, längst selbst aktiv. Aber die Habichteltern, die kommen mal wieder her und inspizieren das Nest. Denn die nächste Brutsaison kommt spätestens im März.
Na gut, aus der Perspektive ging das jetzt hier nicht. An der Stelle hier grenzt der Tiergarten ja unmittelbar ans Bundespräsidialamt. Sieht man auch schon. Der halbrunde Bau aus schwarzem, glatten Stein hinter einem doch recht hohen Zaun, der auch noch videoüberwacht ist, was die Tiere jetzt auch nicht weiter stört. Ne?
Ganz im Gegenteil, ist sogar super spannend, weil dahinter liegt ein kleines Tagesparadies. Dahinter liegen nämlich Flächen, die sind hundefrei, menschenfrei und am Tage durchaus sicher. Sprich, sicher für Wildtiere wie Füchse, Waschbären, Mäusebussarde, Habichte. Und genau die leben dauerhaft auf dem Gelände. Ja, man glaubt mal gar nicht, dass die Stadt auch ein toller Lebensraum sein kann. Das finde ich mal einfach mal wieder sehr großartig und beeindruckend, auch für mich als Berliner, dass eine Stadt wie Berlin mit über 40% Grünflächen, Sumpfflächen, Wasserflächen, Ackerflächen eben auch 20.000 Tier- und Pflanzenarten beherbergt und dass wir als Stadt gar nicht so tier- und vor allem artenfremd sind, wie viele immer meinen.
Und das war's mit dem Wochenendjournal Wildtiere in der Großstadt. Ich bin Anja Nils und verabschiede mich jetzt aus der Hauptstadt der Wildtiere, aus Berlin. Schön, dass Sie dabei waren.